Es gibt ja Predigten, an die erinnert man sich noch längere Zeit. Es ist mir mal so gegangen, ich war vor vielen Jahren, damals wohnte ich in Hannover. Ich war vielleicht so 15, 16 Jahre alt und es war so etwa die Zeit, jetzt so um die Weihnachtszeit. Und ich weiß noch genau, wie der Prediger seine Predigt eröffnete mit den Worten: Die Christenheit feiert ja in diesen Tagen ein merkwürdiges Fest. Und dann hat er das begründet und das hat sich mir eingeprägt. Ja, das war im wahrsten Sinne des Wortes für mich merkwürdig, weil daran erinnere ich mich immer noch dran, wenn das alle Jahre wieder vorkommt. Weihnachten. Es ist ja einiges sehr merkwürdig an diesen Feierlichkeiten. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr Geburtstag feiert, jedes Jahr wieder und alle Jahre wieder passiert das Gleiche. Die Gäste, die kommen, die packen plötzlich aus ihren Taschen irgendwelche Kinderbilder raus, ja, wo ihr zu sehen seid, wie ihr auf dem Wickeltisch strampelt oder im Laufstall steht und an den Gitterstäben rüttelt oder irgend sowas und sie beugen sich über diese Bilder und sagen, ach, wie niedlich und diese rosa Bäckchen und schön und ach, wie goldig. Merkwürdig. Würdet ihr doch finden, oder? Spätestens an eurem 80. Geburtstag sagt ihr das. Es gibt ja noch andere Sachen, die merkwürdig sind. Wir feiern da einen Geburtstag und weder das Jahr noch der Tag stimmen. Man weiß nicht, wann es war, man weiß nicht den Tag und auch nicht das Jahr genau. Nur zu der Zeit lebte König Herodes der Große, also muss es ein bisschen vor Christus gewesen sein, als Jesus zur Welt kam, so sonderbar das jetzt klingt. Aber das stimmt alles nicht. Heute ist das eigentlich nur noch bei der englischen Königin so, dass die ihren Geburtstag feiert zu einem Zeitpunkt, an dem sie gar nicht Geburtstag hat, weil sie hat, glaube ich, irgendwann im März oder April Geburtstag und da ist das Wetter in Großbritannien immer etwas lausig und deswegen macht sie das im Sommer, da ist es meistens auch nicht besser, aber egal. Nur bei der Geburt von Jesus, da stimmt eigentlich gar nichts. Und der 24. Dezember, der war es mit Sicherheit auch nicht, weil zu der Zeit, sagen uns die Experten, waren gar keine Schafe auf der Weide draußen. Die waren irgendwo in den Ställen. Also muss es ein anderes Datum sein. Ich habe die Woche gelesen, australische Wissenschaftler meinen, es war der 17. Juni, 2 vor Christus. 17. Juni ist ein ganz neues Datum jetzt. Sie sagen, da hat sich irgendwie Venus und Jupiter waren so nah zusammen, dass das wie ein heller Stern aussah und überhaupt, wie die das mit Herodes dem Großen dann hinkriegen, weiß ich nicht. Aber 17. Juni, warum nicht mal Weihnachten im Sommer feiern? Ja. Dann habe ich mir gedacht, also australische Wissenschaftler, die wollen halt Weihnachten auch mal im Winter haben. Ist ja auch romantischer, als mit dem roten Pelzmantel am Strand zu schwitzen. Ein merkwürdiges Fest. Merkwürdig auch dieses ganze Drumherum, ja, diese Staffagen so, wenn ihr so Krippenlandschaften da seht, was da alles rumsteht, da ist ein Ochse, der schaut da raus, ja, Esel, alles Mögliche, dabei werden die Sachen in der Bibel gar nicht so genau erwähnt. Und dann gibt's diese Figuren, die erst später dazugekommen sind. Die Nikoläuse zum Beispiel, ja, die begegnen uns ja schon im September bei Aldi und Lidl. Und inzwischen gibt es ja nicht nur Nikoläuse, inzwischen gibt es ja auch Nikolas, ist mir aufgefallen, die haben da so einen kurzen Rock, achtet mal drauf. Also lauter bunte Figuren. Immer mehr kommt dazu. Ein merkwürdiges Fest. Und dann hört das ja auch noch nicht auf mit dem 26. Dezember, wie ich das früher so gedacht habe, als ich oben in Hannover wohnte, da war dann, ja, wenn Weihnachten vorbei war, war vorbei. Aber in Bayern kommt dann ja noch was. Da war ich damals nicht drauf vorbereitet. Ich habe ja dann hier angefangen zu studieren in Freising und die ersten Male war ich dann auch über Weihnachten nur ja nicht dort, weil ich zu Hause dann war, vorlesungsfreie Zeit nennt man das. Aber irgendwann hatte ich dann so Praktikas oder was weiß ich und ich war in Freising und wollte dann am 6. Januar war es, glaube ich, wollte ich einkaufen gehen. Und komisch, es ging nicht. Dachte ich mir, was ist das? Weihnachten ist doch schon vorbei. Und ich weiß noch, es klingelte dann an der Tür. Es klingelte an der Tür und plötzlich standen da vor mir, ja, war richtig überrascht, so drei Figuren, die ich eigentlich dachte, na, die kommen doch nächstes Jahr erst wieder. Die waren so in der Größe, der eine mit so einer goldenen Krone, ja, und der andere mit so einem schönen Mantel. Einer hatte so Schuhcreme im Gesicht, der war ganz braun. Und die fingen dann an, so ein Sprüchchen aufzusagen. Ich dachte mir, was ist das? Ja, haben die sich in der Zeit geirrt? Und irgendwann reichten die mir da so eine Trommel dahin, wollten halt spenden, naja, hab ich auch gemacht. Dann fing der plötzlich an, so ein Kreidestück rauszuholen, hat dann an meiner Tür gemalt. Ja, und mir wurde dann noch gesagt, dass mein Haus gesegnet wird, aber wenn ich das wegwische, dann wurde mir Fluch angedroht und alles Mögliche. Dachte mir, hoppla, was ist das? Da tauchten da noch so Figuren auf. Die kennen wir so allgemein als die Heiligen Drei Könige, ne? Aber wer waren die wirklich? Merkwürdige Gestalten. Und mit diesen merkwürdigen Gestalten wollen wir uns gerade mal befassen. Und ich schlage vor, wir schlagen die Bibel auf, Matthäus Kapitel 2. Diese Begebenheit wird nämlich nur bei Matthäus berichtet. Da tauchen diese sonderbaren Personen auf. Es waren ja nicht drei, das hat man später irgendwie sich so gedacht, weil das werdet ihr merken, wenn wir die Geschichte lesen, weil die drei Geschenke dabei hatten. Dann denkt man, es waren drei, vielleicht waren es auch mehr. Die sind jedenfalls ziemlich aufgefallen damals in Jerusalem, werden wahrscheinlich auch eine ganze Karawane dabei gehabt haben, ein paar Kamele und dergleichen. Wir lesen diese Geschichte jetzt mal, die ist euch sicherlich bekannt. Matthäus Kapitel 2. Ab Vers 1. Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Und ließ versammeln alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo der Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande. Denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im jüdischen Lande bist mitnichten die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erkundete mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und wies sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie nicht sollten wieder zu Herodes gehen, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ja, ein merkwürdiger Bericht. Da tauchen so Personen auf, ja, Weise aus dem Morgenland heißt es da. Aus dem Morgenland, es wird nicht genau gesagt, wo sie herkamen, wahrscheinlich irgendwo aus Mesopotamien, möglicherweise sogar aus Babylon. Stellt euch das vor, dort in Jerusalem. Wer waren diese Weise? Was hat sie veranlasst, diese lange Reise auf sich zu nehmen? 1000 Kilometer, da ist man eine ganze Zeit lang unterwegs zu damaligen Zeiten. Was war die Gottesvorstellung dieser Leute? Was haben die geglaubt? Die Bibel berichtet von Weisen aus dem Morgenland. Archäologen vermuten verschiedene Sachen. Einer sagt zum Beispiel, hat es sich nicht um Könige gehandelt, sondern wahrscheinlich um Nachkommen der einst mächtigen Marduk-Priester, einer bedeutenden Gottheit da im Zweistromland. Und er sagt, Es waren sowohl kundige Astronomen als auch erfahren darin, ihre Beobachtungen und Berechnungen sterndeuterisch zu deuten. Heute würden wir sagen, astrologisch zu deuten. In anderen Lexikas oder in anderen Bibelübersetzungen taucht auch der Begriff Magiere auf. Magiere, Sterndeuter, Priester, Astrologen. Was halten wir von Astrologen aus Babylon? Man weiß heute aus vielen Funden in dieser Gegend, Zweistromland, dass diese Experten sich dort sehr intensiv mit Sternen beschäftigt haben. Es gibt dazu genaue Berechnungen, Kalender. Die haben in den Sternen irgendwelche Gottheiten gesehen, Planetengötter, die die Zukunft voraussagen. Und es wurde auf alles Mögliche geachtet, auf die Begegnung von Planeten untereinander und mit Fixsternen, erste und letzte Auf- und Untergänge. Die haben das alles sehr fein säuberlich beobachtet dort. Die Juden waren in dieser Disziplin weniger bewandert. Wir sollten auch eigentlich mit Sterndeuterei nichts weiter zu tun haben. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal in einem Planetarium, in Stuttgart war das. Ich weiß nicht, wer von euch schon in einem Planetarium war, in so einem richtig schönen großen. Ja, da wird es überall dann dunkel, man sieht den Sternenhimmel, es gibt so bequeme Fauteuils, da kann man sich so richtig schön reinsetzen. Hier in München auch, war ich auch mal drin, ganz bequeme Sessel, man geht so in Kipplage nach hinten. Neben mir war ein älteres Ehepaar, der Mann, der ist dann gleich eingeschlafen, der fing an zu schnarchen dann und der wachte erst auf, als die Show vorbei war. Bei den Eintrittspreisen ein nicht ganz billiger Schlaf, aber so läuft das da drin. Sehr angenehme Atmosphäre, bequeme Sessel und in Stuttgart war das auch so ein größeres Ding. Und da gab es so eine besondere Veranstaltung, das hieß der Stern von Bethlehem und ich dachte mir, na, das schaue ich mir mal an. Und ich sitze da so in diesem Planetarium, in diesem weichen Sessel und es wird so dunkel und man sieht so die Skyline von Babylon so um mich rum. Dieses Zikkurat oder wie man das nennt da so, ja, ganz hübsch, Palmen, dann wird es so langsam dunkel. Dann kommt so theatralische Musik und dann heißt es, wir befinden uns im Jahre 7 vor Christus und so wird einem das dann da erklärt. Da kam es am 15.09.7 vor Christus zu einer sonderbaren Begegnung am Himmel, die wurde dann so dargestellt mit entsprechender musikalischer Begleitung. Die dreifache Begegnung zwischen Saturn und Jupiter, die nur alle 854 Jahre stattfindet. Und der Sprecher war sich sicher, das haben die damals genau gewusst. Die kannten sich aus. Und dann wurde einem weiter erklärt, der Jupiter war der Planet der höchsten Gottheit des Gottes Marduk und galt auch als Messiasplanet. Und der Saturn, der galt als Planet des jüdischen Volkes. Und diese beiden Planeten begegnen sich dann, die schwanken da so umeinander, dass das von der Erde zumindest so aussieht, und begegnen sich dreimal. Das wurde dann groß da inszeniert. Ich dachte mir, toll, wunderbar. Und so wurde das da erklärt, der Messiasstern hat den Stern der Juden heimgesucht. Nun, ob es so war oder anders, es gibt ja inzwischen mehrere Theorien. Ich habe vorhin erzählt von den australischen Wissenschaftlern, die sagen, es war Venus und Jupiter, die sich da begegnet sind, lassen wir auch dahingestellt. Aber irgendetwas Besonderes am Sternenhimmel muss damals passiert sein. Es muss passiert sein, dass diese Menschen dort mit ihrem völlig anderen Gottesverständnis sich gesagt haben, Moment, irgendetwas Bedeutendes in der Weltgeschichte geht jetzt vor sich. Es muss so etwas Bedeutsames gewesen sein, dass diese Leute sich gesagt haben, wir müssen nach Jerusalem. Koste es, was es wolle. Und diese Leute machen sich auf die Suche. Sie merken, irgendwas Besonderes passiert und sie machen sich auf die Suche und kommen nach vielen Monaten Reise wahrscheinlich oder nach mehreren Wochen, je nachdem, wie lange das da gedauert hat, nach Jerusalem, werden sich gedacht haben, na, hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig zur Geburt des Königs. In Jerusalem wird sicherlich eine Menge los sein. Und alle werden schon warten und die Geburtstagskerzen angezündet haben und eine tolle Stimmung. Und wir kommen zu dieser Feier noch gerade rechtzeitig. Und dann kommen sie dort nach Jerusalem und dort weiß niemand Bescheid. Na, die werden sich was gedacht haben. Sie haben natürlich erstmal im Königspalast nachgefragt, na, der Herodes wurde gleich hellhörig. Aber im Großen und Ganzen dachten sie sich, was geht da vor? Sie bekommen dann neue Hoffnung, weil sie gesagt bekommen, sie sollen nach Bethlehem ziehen. Und das war dann auch wieder so eine Szene in diesem Planetarium in Stuttgart. Ja, ich saß da in diesem schönen Sessel und dann wurde mir gesagt, dann wurde die Skyline eingeblendet von Jerusalem, ja, Jerusalem, Richtung Süden, der Blick Richtung Bethlehem. Dann kam wieder bombastische Musik. Dann hieß es, wir schreiben den 12. November 7 vor Christus gegen 18 Uhr. Dachte ich mir, na mein Gott, die wollen es aber genau wissen. Dann sah man diese Planetenbegegnung, Saturn, Jupiter, genau über Bethlehem. So kann man das da im Planetarium installieren. Naja, und so haben sie dort das Haus gefunden, so wurde es einem dort erklärt. Wie gesagt, ich möchte nicht diskutieren heute, was an dieser Theorie dran ist, ob es andere Möglichkeiten gibt. Ich möchte nur, dass wir uns bewusst machen, irgendwas Besonderes ist damals abgelaufen. Dass diese Leute nach Jerusalem gezogen sind. Und einer der Archäologie-Professoren, die diese Theorie entwickelt haben, der sagt am Schluss seiner Abhandlung, staunend sehen wir, wie die Magier durch ein seltsames Gewebe von Wissenschaft und Aberglaube, von ausgeklügelter Sterndeutung und spontanen Eindrücken, dank des guten Willens auf ihrer Seite und trotz der Arglist des Herodes das Jesuskind fanden. Das ist merkwürdig. Merkwürdig ist, dass die ersten Menschen, die merken, es ist etwas ganz Besonderes in der Weltgeschichte passiert, die ersten Menschen, die das merken, sind irgendwelche Ausländer aus Babylon möglicherweise, Sterndeuter, mit einem anderen Gottesverständnis, einem begrenzten Gottesverständnis, die erfahren als Erste von der Geburt Jesu. Und diese Menschen machen sich auch auf die Suche. Sie sind Suchende. Und Gott enttäuscht sie nicht. Da gibt es auch noch andere, die auch als Erste davon erfahren. Dieser Bericht ist uns in Lukas Kapitel 2 überliefert. Auch diese Szene ist sehr bekannt, die Geschichte auf dem Feld mit den Schafen und den Hirten. Lukas 2, Vers 8 bis 17. Dort heißt es, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen und lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Da sind es Hirten. Hirten waren damals sehr einfache Menschen. Ja, wer Hirte war, der war eigentlich so in der sozialen Leiter weiter unten. Das waren eigentlich so die Unbedeutenden. Ja? Sicher viele bedeutende, manche berühmte Persönlichkeiten der biblischen Geschichte waren am Anfang Hirten. König David zum Beispiel. Ja, eine Karriere gemacht vom Hirten zum König. Heute würde man vielleicht sagen vom Tellerwäscher zum Millionär. Hirten, das war so die Gruppe ganz unten. Ganz einfache Menschen, denen begegnet Gott als Erstes. Und er begegnet ihnen in Form von Engeln. Und in der Bericht sagt uns ja, sie fürchteten sich sehr, sie erhalten eine Botschaft und ein Zeichen und die Aufforderung, überzeugt euch selbst. Und es heißt dort, sie eilen, die Sache zu überprüfen. Auch sie machen sich auf die Suche. Sie bleiben nicht einfach da stehen und sagen, naja, schön und gut, sondern sie machen sich auf die Suche. Und sie erzählen es weiter. Und alle anderen wundern sich. Weihnachten, ein merkwürdiges Fest. Merkwürdig, die einfachen, ungebildeten Leute erfahren als Erste von der Geburt Jesu. Wie war es später im Leben Jesu? Er kam für die Armen, die Einfachen, die Ungebildeten, die Ausländer, die, die eigentlich weit weg waren. Das sind die Ersten, die von der ganzen Sache erfahren. Aber es tauchen ja hier in der Geschichte in Matthäus 2 noch andere Personen auf. Da ist dieser Herodes der Große. Er gehört jetzt auch mit so zu den Ersten, die davon erfahren. Der reagiert aber ganz anders. Der macht sich zwar auch auf die Suche, aber aus ganz anderen Motivgründen. Der denkt sich, oha, jetzt muss ich aufpassen. Man sagt so, der war ziemlich machtgierig. Und der Gedanke, dass da irgendein König aufkommen konnte und ihm den Thron streitig machen dürfte, das hat ihm anscheinend schlaflose Nächte bereitet. Er lässt intensiv nachforschen, belügt die Gäste aus dem Orient entsprechend, nutzt sie aus und versucht es auch rauszukriegen, aber er hatte eigentlich kein Interesse daran, großartig zu wissen, wer dieses Kind ist. Hauptsache, es verschwindet. Er tut alles, um Jesus zu beseitigen, aber Gottes Pläne lassen sich so einfach nicht durchkreuzen. Und dann ist noch eine andere Gruppe in dieser Geschichte erwähnt. Ihr müsst euch das mal vorstellen, die Situation damals in Jerusalem, alles geht so seinen Gang, ja? Plötzlich taucht da diese exotische Karawane auf. Mit bunt schillernden Gewändern. Und die erzählen, ja, wo ist denn hier der König? Na, da war aber was los in Jerusalem. Es heißt in dem Bericht, dass die alle schwer erstaunt waren. Und dann gibt es die geistige Elite der damaligen Zeit. Die Leute, die es eigentlich hätten wissen müssen, die von sich selbst sagten, sie haben den besten Draht zum lieben Gott, die jeden Tag in der Bibel gelesen haben. Und sie sind die eigentlich Überraschten in dieser Geschichte. Im Buch das Jesus von Nazareth von Ellen White heißt es über die Zeit damals, viele sahen im Befolgen der Gebote nur ein Mittel, sich das Wohlwollen Gottes zu sichern, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Andere missbrauchten das Gesetz, indem sie es als Instrument der Absonderung machten. Für viele Juden war Jerusalem Inbegriff des Heils und der Gedanke, dass Gott auch Nichtjuden gnädig sein könnte, war ihnen unerträglich. Die werden richtig kalt erwischt. Sie machen sich zwar dann auf die Suche und forschen nochmal nach in der Schrift, aber eigentlich nur auf Aufforderung von König Herodes und mehr oder weniger widerwillig machen sie diese Arbeit. Sie sind wahrscheinlich auch etwas massiv unter Druck gesetzt worden und haben dann gesagt, naja, wir machen das mal, damit der Herodes beruhigt ist, geben dementsprechend Meldung, die soll nach Bethlehem ziehen, aber sie gehören nicht zu denen, die sich auf die Suche machen. Sie wissen, irgendwas in Bethlehem ist passiert. Aber dass irgendwelche fernen, sonderbaren Gestalten aus dem fernen Babylon möglicherweise als Erstes Bescheid wussten, das kann eigentlich nicht sein. Deswegen schweigen sie alles tot, als wäre es nichts gewesen. In dem Buch Jesus von Nazareth heißt es, den Hirten und Weisen zu glauben, wäre dem Eingeständnis gleichgekommen, dass sich Gott an ihnen vorbei den Falschen offenbart hat. Die Sache ist ihnen peinlich. Sie sind doch die Experten. Sie sind die mit dem besten Draht zum lieben Gott. Sie wissen eigentlich Bescheid. Und dann kommen da irgendwelche Ausländer und sagen, hier ist was Besonderes passiert Oder irgendwelche einfachen Hirten, die aus dem Volk, die sagen, sie haben Engel gesehen. Sie sind beleidigt und fühlen sich von Gott umgangen. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Und so schließen sie sich die Tür selbst zu. Weihnachten ein merkwürdiges Fest. Die Experten, die mit dem besten Draht, die eigentlich die beste Gotteserkenntnis haben sollten, die werden überrascht. Hier ganz früh beginnt schon die Ablehnung von Jesu, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat. Was nicht sein kann, darf nicht sein. Und was nicht sein darf, kann nicht sein. Sie machen sich nicht auf die Suche, sie glauben bereits, alles zu wissen. Eine merkwürdige Geschichte. Ich habe mir gedacht, was hat das mit unserer Situation heute zu tun? Was können wir daraus lernen? Sicherlich nicht beschäftige dich mit Astrologie und du wirst neue Erkenntnisse gewinnen, das wäre sicherlich zu kurz gegriffen. Aber wie geht es uns, wenn wir im Gespräch sind mit Andersgläubigen? Wie verhalten wir uns da? Wissen wir schon alles? Oder sind wir bereit, aus diesen Gesprächen noch etwas für unser Leben mitzubekommen? Wissen wir alles schon ganz genau und müssen andere belehren? In der biblischen Geschichte begegnen uns viele Menschen, die eigentlich nicht zum Volk Gottes gehörten und denen sich Gott durchaus offenbart hat. Da sind eine ganze Reihe dabei. Auch im Alten Testament viele Begebenheiten. Weihnachten ein merkwürdiges Fest. Und ich frage mich bei der ganzen Geschichte, Jesus hat versprochen, er wird eines Tages wiederkommen. Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Nein, dann ist es nicht mehr das kleine, hilflose Kind in der Krippe, wo alle sich rüberbeugen und sagen, ach, wie süß, wie schnucklig, die rosa Bäckchen, wie schön. Nein, bei seinem zweiten Kommen wird es anders sein. Es wird nicht nur ein paar Exoten geben und ein paar einfache Menschen, die auf dem Feld ihre Schafe hüten, die von der Wiederkunft etwas mitbekommen. Nein, dann werden es alle sehen. Aber manches wird vielleicht ähnlich ablaufen wie beim ersten Mal, als Jesus auf diese Welt kam. Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Überraschend. Für die Leute damals in Jerusalem war das auch alles sehr überraschend. Niemand hat damit gerechnet. Deswegen sagt Jesus, wacht auf und passt auf. Achtet auf die Zeichen, die euch auch gegeben sind. Und sagt auf keinen Fall, wie es in Offenbarung 3, Vers 17 steht, über die letzte der sieben Gemeinden, ich bin reich, ich habe gar satt und bedarf nichts. Ich weiß schon alles. Wie damals die Experten, die Schriftgelehrten, die sagten, wir wissen alles. Und an ihnen ist die ganze Geschichte völlig vorbeigelaufen. Denkt darüber nach, wenn es am 6. Januar an eurer Tür klingelt und die drei stehen vor der Tür. Man seid nicht überrascht. Und denkt daran, wie es sein könnte, wenn Jesus das zweite Mal kommt. Überrascht wurden die, die sich bestens auskannten, weil sie nicht innerlich vorbereitet waren, weil sie sich nicht auf die Suche machten und weil sie auch keine Suchenden waren und weil sie sich selbst die Tür zuschlugen. Nein, wir sollten darauf vorbereitet sein und wir sollten auch immer Suchende bleiben, die immer wieder neue Sachen in Gottes Wort entdecken. So wie damals die Hirten sich auf die Suche gemacht haben, als sie das erfahren haben und so wie damals die sonderbaren Exoten aus dem fernen Babylon mit ihrem ganz anderen Gottesverständnis als die Juden, aber sie machten sich auf die Suche, als sie merkten, irgendwas Besonderes ist passiert und diese Menschen hat Gott nicht enttäuscht. Amen. Lieber Heiland, hab vielen Dank, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du hier geboren wurdest, hier gelebt hast, um uns zu retten, um uns zu helfen, auch in den Problemen, die wir so jeden Tag erleben. Hab auch Dank, dass du versprochen hast, du wirst ein zweites Mal kommen. Und dann wird alles anders sein. Und du wirst uns ein großes Geschenk machen. Und bitte hilf uns, dass wir Suchende bleiben, dass wir immer wieder auf der Suche sind, dich zu verstehen. Und dass wir vorbereitet sind, wenn du ein zweites Mal kommst. Darauf freuen wir uns. Amen.